Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Auszug aus Der Superfaschismus von Lisa Marie Binder. Kapitel 5. Der Superfaschismus. Die unsäglichen Gräueltaten des Nationalsozialismus sollten als außergewöhnliches historisches Ereignis gekennzeichnet werden, damit seine Wiederholung in der Zukunft vermieden werden könnte. Unglücklicherweise trägt dieses Ansinnen nicht, auch wenn die Zielsetzung unabdingbar ist. Wer nämlich das Wesen des Faschismus verkennt, trägt nichts zu seiner Vermeidung in Zukunft und Gegenwart bei. Er erhöht vielmehr das Risiko seiner Verwirklichung. Er erlaubt das vorgebliche Agieren von Gruppierungen, mitunter durch Unterstützung aller faktenprüfenden Institutionen, gegen den sogenannten Faschismus, der seinerseits danach trachtet, den Faschismus zu bekämpfen. Indem die Essenz des Faschismus mit nicht zutreffenden, im Kern überladenen Definitionen verschleiert wird, wird der Ausbreitung eines ebensolchen Faschismus Vorschub geleistet. Das untersuchte System ist die von einer ökonomisch und politisch einflussreichen Minderheit installierte Ordnung für ganze Gesellschaften, nach der die sogenannte neue Normalität weite Teile zuvor geschriebener und ungeschriebener Regeln ersetzen sollte und ersetzt hat. Die Reichweite des Austauschs erstreckte sich dabei nicht nur auf die Außerkraftsetzung beinahe aller bürgerlichen Freiheitsrechte, den Abwehrrechten des Einzelnen gegen den Staat, sondern auch auf die wichtigsten ethischen Übereinkünfte. Wer spätestens seit 2020 aufmerksam gelebt hat, konnte leidvoll beobachten oder am eigenen Leib erfahren, dass alleine der Wunsch, Diskurse in die Öffentlichkeit einzubringen, nicht nur Widerstand in der Gesellschaft erregte und demokratischer Teilhabe beeinträchtigte oder verunmöglichte, sondern sogar immer wieder äußerste Gewalt seitens des Staates hervorrief. Immer noch betroffen erinnere ich mich an die Sommer 2020 und 2021 in Berlin, wo ich Zeuge solcher Gewaltausbrüche wurde. Sie wurden an sitzenden, schweigenden, also friedlichen Demonstranten verübt, darunter besonders verstörend, die Gewalt an der bereits erwähnten schwangeren Frau. Die Polizeigewalt geriet maßlos. Bis hierhin erhoben wir die Diagnosen Mängel in der Demokratie und totalitäre Tendenzen. Die Konsequenzen auf das eigene Leben, ganz besonders der Kinder und Heranwachsenden, erstreckten sich auf Sinnkrisen, den Verlust von Vertrauen in Institutionen und Politik. Am schmerzhaftesten wiegt jedoch der Vertrauensverlust in die Menschen als einzelne Individuen und in die Menschheit als Kollektiv. Die Langzeitfolgen und neuen Prägungen, die bei Kindern und Heranwachsenden zu vermuten sind, sind nicht schwer auszumachen. Sie kumulieren vorrangig in einer subjektiven und objektiven Schwäche, die bis zur gefühlten Ohnmacht reichen kann und soll. Es sind starke Persönlichkeiten, die einen kompromisslosen Machtanspruch gefährden. Von geschwächten Menschen ist wenig bis gar kein Widerstand zu erwarten. Sie schlucken, oft im wahrsten Sinne des Wortes, was ihnen vorgesetzt wird. Damit möglichst weite Teile der Bevölkerung von Ohnmacht erfasst werden, bedient man sich eines beeindruckenden Instrumentariums. Dazu zählt auch die Strategie der Verdummung, die in der neuen Normalität ausführlich Anwendung gefunden hat und die für diejenigen, die ihr inhaltlich nicht zum Opfer fielen, in besonderem Maße Ohnmacht erzeugte. Mit Ratio oder gesundem Menschenverstand waren die Menschen unter dem kollektiven Wahn en gros nicht mehr zu erreichen. Deswegen liegt die Betroffenheit mehr bei uns, dem gemeinen Volk, als bei den Schöpfern der neuen Normalität. Unsere Lebenswirklichkeit vollzog sich nach den Ideen eines vermutlich verstörend kleinen Kreises unermesslich finanzstarker Individuen, die sich mitunter jährlich in Davos trifft, um sich auf unvermeidbare industrielle Revolutionen vorzubereiten. Selbst wenn wir einer überaus zurückhaltenden Haltung entsprechend bloße Zufälle annehmen, kommen wir, die Freiheit und Menschlichkeit im Fokus, nicht umhin, kritisch zu beobachten, was an Ideen und konkreter Umsetzung auf diesem Planeten geschieht. Diese neue Normalität, der den neuen Superfaschismus darstellt, installierte das neue Normal. Den Tod der Mütter, Väter und Kinder in Isolation. Der letzte Akt, wenn sie zu Grabe getragen wurden, erfolgte unter Verwendung von FFP2-Masken, vormals Schutzausrüstung auf Baustellen. Es war eine Gesichtsbedeckung, die weite Teile des Antlitzes nicht nur der wenigen zugelassenen Trauernden, sondern auch des Verstorbenen bedeckten. So tump wie zynisch zugleich. So war und ist es das Isolieren der Kinder vor den Eltern und anderen Kindern, die Kontakte für ein gedeihliches Aufwachsen brauchen wie körperliche Nahrung. Es war das Verstummen in den Klassen und Kirchen, weil Gesänge verboten wurden. Es war die Pervertierung des Begriffs der Solidarität, indem seine Semantik in sein Gegenteil verkehrt wurde, was in allen Zeiten der Menschheit als sozial und dem Grundbedürfnis des Säugetiers Mensch entstammend, der für seine Gleichgesinnten einsteht, eben als solidarisch galt, wurde als unsolidarisch und asozial beurteilt. So verhielt sich ein Lehrer, der einem verunfallten Schutzbefohlenen den Atem spendete, unsozial, unsolidarisch und musste im Wertesystem der neuen Solidarität als Schädling betrachtet werden. Eben Gleiches galt für eine Mutter, die ihr Kind auf seinen letzten Atemzügen, oder einen Vater, der sein Neugeborenes bei seinen ersten Atemzügen begleiten wollte. Diese Verkehrung von Bedeutungen und Werten ist nicht nur pervers, sondern zunehmend kennzeichnend für zentrale Praktiken ritualisierter Gewalt, die auf dem Boden relativ wenig christlicher Sitten fußt. Dies gilt im Übrigen auch für die Übung, jede weitere Entwicklung rechtlicher Konsequenzen auf ein bestimmtes natürliches Verhalten hin vom Gutdünken des Peinigers oder hier vom Verordnungsgeber abhängig zu machen. Wir erinnern uns, es war zur politischen Praxis geworden, Rechtsklarheit jedenfalls zu vermeiden. Konkret wurde die Realisierung von Regelungsinhalten von weiterem, zum Regelungserlass unbekannten Faktoren abhängig gemacht, wie die tagesaktuellen Maßgaben des RKI. Während weite Teile unserer Gesellschaft bisher angenommen haben dürfte, nur äußerste Randgruppen unserer Menschheit kämen mit derlei obskuren Themen wie ritualisierter Gewalt in Berührung, sorgen erste Ansätze der Thematisierung seit dem Sommer 2023 für die notwendige Klärung. Der Mitherausgeber des Manova Online-Magazins, Tom Oliver Regenauer, war wohl einer der ersten deutschen Autoren, der sich dem Thema in der alternativen Tagespresse gewidmet hat. Weitere Autoren sind bereits gefolgt. Wie erleichternd wäre es, keine Parallelen ausmachen zu können zwischen Praktiken, wie sie Opfer ritualisierter Gewalt möglicherweise auch in geheimdienstlichen Programmen erfahren, und dem Vorgehen unserer politisch Verantwortlichen in der neuen Normalität. Möge sich jede Parallelität in Wohlgefallen auflösen. Bis dies geschehen ist, ist die Causa geeignet, folgende Fragen aufzuwerfen. Inwieweit könnten wir global zustimmungslos und ohne nachträgliche Genehmigung zu Teilnehmern einer Studie zum Thema Bewusstseinskontrolle geworden sein? Unter Installation der neuen Normalität bestimmen seit dem Frühjahr 2020 die neuen Definitionen der Kernbegriffe unser Leben. Seitdem scheinen sie in den Ganglien des sozialen Gedächtnisses zu persistieren, weil man es so wollte. Tatsächliche Rechtfertigungen für diese Verkehrungen existieren nicht.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.